Jetzt sprechen wir über Cloud Computing. Das ist seit einigen Jahren sehr gefragt. Externe Anbieter stellen eine Cloud zur Verfügung und mit der können User und Unternehmen dann arbeiten, ohne eigene Server haben zu müssen. In Potsdam wird am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam heute die neue Cloud von AWS, Amazon Web Services, vorgestellt. Drei Rechenzentren entstehen dafür in Brandenburg. Und wir haben heute früh schon den Netzexperten Markus Beckedahl gefragt, wie unabhängig diese Plattform denn wirklich ist. Denn sie soll zwar europäisch sein, aber stammt eben vom US-Unternehmen Amazon. Das Interview, das können Sie auf unserer Webseite nachhören. Jetzt wollen wir aber wissen, wie nachhaltig sind solche Clouds eigentlich? Denn es wird ja wahrscheinlich viel Strom dafür verbraucht. Und das frage ich jetzt Simon Hinterholzer vom Borderstep-Institut. Er ist Experte für Cloud Computing und Nachhaltigkeit. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Zunächst sollen ja in Brandenburg drei neue Rechenzentren im Rahmen der neuen Cloud von AWS entstehen. Welche ökologischen Folgekosten sind denn damit verbunden?
Ja, also das hängt natürlich stark von der Größe ab. Wir haben mittlerweile aber immer größere Rechenzentren. Das liegt auch an der künstlichen Intelligenz, die wir alle auch oder sehr viele von uns nutzen tagtäglich. Und moderne Rechenzentren sind häufig in der 100-Megawatt-Skala. Das sind einfach Größenklassen, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Und wenn man jetzt über die ersten zwei AWS-Rechenzentren schaut, da gibt es die ersten Mutmaßungen, dass die so 100, 200 Megawatt Anschlussleistung haben sollen. Und es ist kein Zufall, dass diese direkt in der Nähe von Hochspannungsleitungen gebaut werden, weil die brauchen natürlich sehr viel Energie.
Okay. Bei
den Größenordnungen kann man ungefähr von einer 50.000 Einwohnern ausgehen, 50 bis 100.000 Einwohner, was die auch im Alltag an Strom verbrauchen. Beim Wasser ist es ähnlich, also ähnliche Größenordnung. Das können auch mehrere hunderttausend Kubikmeter bis Millionen, einstelliger Millionenbetrag Kubikmeter Wasser pro Jahr sein. Also auch in der Größenordnung von der Tesla-Fabrik zum Beispiel. Und ein letzter Punkt, der fällt häufig unter den Tisch. Das sind noch die Materialien, die natürlich in das Gebäude fließen, aber auch in die Elektronik. Und da entstehen natürlich Umweltschäden auch nochmal in Regionen fernab von hier, die man hier auch gar nicht so mitbekommt.
Das klingt ehrlich gesagt alles andere als nachhaltig, oder?
Ja, also natürlich hat das seinen Footprint und den muss man ganz klar benennen. Da gibt es leider auch noch relativ wenige Zahlen dazu. Wir arbeiten da kontinuierlich der Bundesregierung und auch der EU-Kommission zu, damit da einfach ein bisschen mehr Licht reinkommt in das Themengebiet. Aber das sind schon ganz erhebliche Fußabdrücke, ja.
Jetzt wird der Strom zum Betrieb der Server in Rechenzentren fast zu 100% in Wärme umgewandelt, die dann in der Regel nicht genutzt wird. Wie lässt sich das ändern? Also welches Potenzial steckt da vielleicht auch drin?
Genau, das Potenzial ist gewaltig. Wir haben da Berechnungen angestellt, zum Beispiel für die Stadt Frankfurt am Main, wo 100% der Wohn- und Bürogebäude rein rechnerisch aus der Abwärme von Rechenzentren mittelfristig versorgt werden könnten. Also dort ist ja auch ein Hotspot, dort sind viele Rechenzentren. Das heißt also, wir haben ein enormes Potenzial. Was sich eigentlich ändern müsste, damit man dorthin kommt, ist, wir sind momentan bei Rechenzentren bei sehr niedrigen Temperaturen. Also wir erzeugen dort meistens 30 Grad Celsius bei luftgekühlten Rechenzentren. Das reicht in der Regel nicht, um Gebäude zu heizen. Also müsste man einfach auch eine Wärmepumpe einsetzen, um höhere Temperaturen zu erreichen. Und es muss natürlich massiv in Wärmenetze investiert werden, damit eben die Wärme auch vom Rechenzentrum zu den jeweiligen Nutzern kommt. Auch das sind langjährige Planungen, die da erforderlich sind. Und das andere ist natürlich, dass Rechenzentren auch nicht ab vom Schuss gebaut werden dürfen. Also wenn man jetzt auf die grüne Wiese geht, werden die Leitungen natürlich länger, die man benötigt. Und das kostet natürlich Geld.
Ja, schauen wir mal auf das Potenzial, was es vielleicht jetzt auch gibt da in Brandenburg mit den Rechenzentren. Also wie müssten die jetzt neu gebaut werden, aussehen, damit sie möglichst nachhaltig sind?
Also der Hauptpunkt erstmal ist die Energieversorgung vom Fußabdruck. Man müsste auf jeden Fall sicherstellen, dass sehr viel erneuerbare Energien in der Umgebung sind. Brandenburg ist ja da schon recht gut, vor allem bei der Windenergie. Da kann man wirklich im Umfeld der Rechenzentren einfach auch viel aufbauen, weil das auch nicht so sensible Nachbarn wie jetzt Wohngebäude sind. Zum anderen braucht man natürlich aber auch Stromspeicher, man braucht den Netzausbau, damit die erneuerbaren Energien dorthin kommen und auch zu jeder Zeit verfügbar sind. Rechenzentren brauchen 24/7 Energie. Und damit die eben nicht aus Gas kommt, muss man eben auch Energie speichern und das sicherstellen. Und man muss natürlich ein Wasserkonzept erarbeiten, das geht am besten mit den lokalen Behörden, also weil die Situation von Region zu Region sehr unterschiedlich ist. gucken, was gibt es für nachhaltige Wasserquellen. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann muss man einfach auch auf Trockenkühlung setzen. Das braucht dann etwas mehr Energie, etwas mehr Strom, aber ermöglicht auch ein Rechenzentrum mit wesentlich geringerem Wasserverbrauch zu bauen. Und Abwärme hatten wir ja gerade schon. Das sollte auf jeden Fall immer Standard sein bei neuen Rechenzentren. Ab Mitte 2026 ist das auch gesetzlich vorgeschrieben tatsächlich.
Und genau, die Server in diesen Rechenzentren, die müssen mit Luft oder auch mit Wasser gekühlt werden. Gibt es da eigentlich auch andere innovativere Lösungen?
Genau, also es gibt in den letzten Jahren da relativ viele Innovationen, also freie Kühlung zum Beispiel, wo wirklich Außenluft direkt genutzt werden kann, ohne aktiv gekühlt zu werden, oder Grundwasserkühlung und Flusswasserkühlung. Man hat bei so KI- und Hochleistungsrechenzentren immer mehr Flüssigkeitskühlung in den Servern, die quasi wirklich die Chips direkt kühlt, wo Flüssigkeit über einen Metallkörper am Chip geleitet wird. Und was jetzt so ein Thema der letzten Jahre ist, ist diese Immersionskühlung. Da werden quasi komplette Server in Flüssigkeiten getaucht, die elektrisch nicht leitend sind und damit die Wärme vom Server direkt vom Chip ableiten können. Die sind aber, bringen aber häufig weitere Probleme mit, weil die auch teilweise klimagasrelevant sind, wenn die dann eben verdampfen.
Das sagt Simon Hinterholzer vom Border Step Institut. Vielen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.